Ja, ich denke, ihr kennt die biblische Geschichte, die wir hier ein bisschen frei interpretiert haben. Man kann sie nachlesen in Markus 12, Vers 41 bis 44. Da heißt es wirklich, Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, weiß nicht, wie deutlich er sich da positioniert hat, gut gegenüber. Also ich denke, er wird ihn nicht so ganz genau auf die Finger geschaut haben, aber er hat doch gesehen, was da vor sich ging. Und viele Reiche legten viel ein, haben wir jetzt zum Teil gesehen und vielleicht haben die das dann eben auch entsprechend zur Schau gestellt. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein, das ist ein Quadrans, ja, irgendwelche damaligen Münzen. Es ist vergleichbar mit 2 Münzen heutzutage. Und dann ruft Jesus seine Jünger herbei. Er sieht das, er sieht die Witwe, was sie eingelegt hat, und ruft extra seine Jünger her und sagt, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ihn vielleicht erst mal fragend angeschaut haben. Also zunächst hat er einfach nur gesagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger ihn dann etwas fragend angeschaut haben und überlegt haben, ob er noch richtig rechnen kann. Und dann hat er es ihnen aber eben erklärt, worum es ihm geht. Ja gut, wir hier in der Gemeinde machen das nicht so, wie wir es jetzt dargestellt haben. Wir stellen uns nachher also nicht dahin, um euch zuzuschauen. Aber nun ja, ich bin der Schatzmeister der Gemeinde und das heißt, ob ich will oder nicht, so ein bisschen sehe ich doch, was ihr gebt. Wenn ihr per Überweisung oder per Dauerauftrag spendet, sehe ich auf dem Kontoauszug natürlich den Namen und den Betrag. Wenn ihr in das Körbchen einen Umschlag mit eurem Namen werft, dann sehe ich das entsprechend auch. Ist ja auch wichtig, damit wir euch dann am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt ausstellen können. Apropos, Spendenbescheinigungen vom letzten Jahr sind fertig. Ihr könnt sie nach dem Gottesdienst bei mir abholen. Das ist wahr. Ja, ich habe den Buchhalter gedrängt, dass er es jetzt noch liefert vor dem Sonntag. Jetzt könnte ich hergehen und schauen. Ich unterschreibe sie ja auch. Jetzt könnt ihr natürlich auch nochmal neugierig sein und schauen. Oh, der hat so viel gegeben, der hat so viel gegeben. Wer hat am meisten gegeben? Und dann bauen wir hier vorne so ein Siegertreppchen auf, wie bei Olympischen Spielen. Und die ersten 3 dürfen sich dann da hinstellen und kriegen eine Medaille überreicht. Machen wir auch nicht. Erstens will ich es gar nicht so genau wissen, wer wie viel gibt. Ich sehe es, muss es sehen, aber ich versuche es dann auch schnell wieder zu vergessen. Zweitens geht es natürlich auch die anderen nichts an, wer jetzt hier welchen Betrag gibt. Drittens, es gibt auch viele, die bewusst ganz im Verborgenen geben und anonym bleiben wollen, die eben einfach nur Geld oder ein Kuvert ohne Namen ins Körbchen werfen und damit halt auch auf die Spendenbescheinigung verzichten, weil sie vielleicht gar nicht wollen, dass man sieht, wie viel sie geben. Ja, und schließlich gilt natürlich das, was Jesus uns in der Geschichte eben gerade gelehrt hat. Für Gott zählt definitiv eben nicht der absolute Betrag einer Spende in Euro, sondern ja was, die Herzenshaltung, mit der man es gibt. Ja, und wenn du nur ein kleines Einkommen zur Verfügung hast, dann ist auch ein kleiner Betrag eben doch eine große Spende. Und wenn du viel zur Verfügung hast, ja, dann ist ein entsprechend großer Betrag eben auch sozusagen nicht mehr als der kleine Betrag von dem anderen. Und wie viel Einkommen jetzt jeder von euch hat, weiß ich natürlich auch nicht und will ich auch gar nicht wissen. Und deswegen vergessen wir das alles wieder. Wer hat jetzt hier zahlenmäßig am meisten gegeben? Spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was ich mir dann als Schatzmeister am Jahresende schon genauer anschaue, ist das Gesamtergebnis. Wie viel Geld war am Jahresanfang auf dem Konto? Wie viel Geld war dann am Jahresende auf dem Konto? Was kam eben insgesamt an Spenden rein? Was hat man an Ausgaben etc.? Genauen Zahlen erfahrt ihr bei der Mitgliederversammlung im April. Aber es ist wieder ein sehr erfreuliches Ergebnis vom letzten Jahr. Und deswegen einfach nur an euch alle ein ganz großes und herzliches Dankeschön für jeden Betrag, den ihr gegeben habt und weiterhin gebt. Preist dem Herrn dafür und danke euch. Ja, ich möchte noch eine zweite Geschichte zu dem Thema Geben anschauen. Die finden wir im Alten Testament in 1. Chronik 29. Vielleicht so Hintergrund kurz skizziert. David war König von Israel und es war sein Herzenswunsch, erstens mal die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Das ist dann nach einem ersten Fehlversuch auch gelungen. Und dann wollte er für die Bundeslade, die ja sozusagen so irgendwie sichtbar die Gegenwart Gottes symbolisiert hat, er wollte ein Haus für die Bundeslade bauen, sozusagen einen Palast für Gott. Und er hat eifrig Pläne dafür gemacht, er hat Vorbereitungen getroffen. Heute würden wir sagen, er hat einen Architekten beauftragt, da einen Plan zu machen. Er hat Material beschafft, er hat Handwerker eingestellt und so weiter. Bei uns heutzutage müsste man so ein Großprojekt europaweit ausschreiben und dann müsste man für jede Handwerkerleistung das günstigste Angebot nehmen, egal ob die Firma jetzt im obersten Norden von Finnland ist oder am südlichsten Zipfel von Italien, es muss das günstigste Angebot sein. Solche merkwürdigen Verordnungen gab es damals noch nicht und ich denke mal, dass David wahrscheinlich tatsächlich nicht die billigsten Handwerker genommen hat, sondern ganz bewusst die besten, die er gefunden hat. Für Gott sollte es das Beste sein. Und auch das Material, das er bereitgestellt hat, war sicherlich hochwertig und viel. Wir hören in den folgenden Versen gleich ein bisschen was darüber. Aber obwohl David das unbedingt wollte und eben so viel da auch schon vorbereitet hat, hat Gott irgendwann schon mal zu ihm gesagt: Schön und gut, ich freue mich, dass du mir dieses Haus bauen möchtest, aber weil du während deiner ganzen Regierungszeit immer wieder Kriege geführt hast. Ich denke, oft musste er die Kriege auch führen, wenn Israel angegriffen wurde. Du hast immer wieder Krieg geführt, du hast Blut vergossen und deswegen möchte ich nicht, dass du dieses Haus baust. Dein Sohn Salomo soll das dann machen. Soweit die Vorgeschichte. Und dann kann man in 1. Chronik 29 ab Vers 1 Folgendes lesen. Der König David sagte zu der ganzen Versammlung: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für den Herrn, Gott. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt: das Gold für das goldene Gerät, das Silber für das silberne, die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne, das Holz für das hölzerne Gerät. Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung, und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Also jede Menge hochwertiges Material, traut man sich gar nicht zu sagen, zu diesen Kostbarkeiten. Aber ich denke, soweit hat David das einfach als König gemacht. er hat halt befohlen, dass all diese Dinge bereitgestellt werden und die Kosten werden aus der Staatskasse bezahlt. Aber dann heißt es in Vers 3, und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. 3000 Talente von Gold aus Ophir, 7000 Talente geläutertes Silber zum Überziehen der Wände der Räume. Gold für das goldene, Silber für das silberne Gerät und für jede Arbeit von Künstlerhand. Hier hat er also in seine Privatkasse gegriffen, aus seinem Privatvermögen gespendet. Ich denke, als König hatte er da schon auch ein stattliches Vermögen, wenn man sich die Zahlen da anschaut und versucht umzurechnen, was jetzt 3000 Talente Gold sind, das ist schon auch ganz schön viel. Aber er ist sozusagen als König und als Haupt mit gutem Beispiel vorangegangen, dass er eben selber da bereitwillig gegeben hat. Und dann fragt er im nächsten Satz das Volk: Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? Wir würden eher sagen, seine Hand zu öffnen, aber damals hat man wohl gesagt, seine Hand zu füllen. Na gut, bevor man sie öffnen und was geben kann, muss man sie natürlich erstmal mit irgendwas füllen. Er fragt also schlicht und einfach, wer ist bereit, auch was für den Bau des Tempels beizusteuern und zu spenden? Und im Vers 6 steht dann, und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig und sie gaben für die Arbeit am Haus Gottes wieder tausende Talente Gold, Silber, Bronze und Eisen. Ich muss jetzt die Zahlen nicht alle vorlesen. Auch wieder gewaltige Mengen. Hier könnte man meinen, ja, die Obersten waren bereitwillig. Aber ich vermute, die Obersten haben eben einfach von den ihnen wieder Untergebenen gesammelt und das dann gebracht. In den nächsten Versen wird es noch deutlicher, dass da schon jeder aus dem Volk sich beteiligt hat. Bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand Jehiels des Gershoniters. Das war offenbar der Verwalter. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit. Und das ist mir wichtig bei der ganzen Geschichte. Die Israeliten haben nicht irgendwie missmutig oder aus Zwang gegeben, so nach dem Motto, ja, wenn jetzt der König schon so viel gibt, dann müssen wir halt auch was geben, ob wir jetzt wollen oder nicht. Oder mein Nachbar hat gegeben, jetzt muss ich schon auch irgendwie was beitragen. Nein, sie freuten sich über ihre eigene Bereitwilligkeit. Sie haben freiwillig und freudig gegeben. Ja, und genau so sollte es auch in der Gemeinde sein. Niemand soll hier in das Körbchen aus Zwang oder missmutig was geben, weil er meint, ja, das muss man halt machen. Jeder soll freiwillig und freudig geben, so wie Paulus das ja auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7 sagt. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, noch ein paar Verse weiter, ab Vers 10 sagt David dann, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, ja, gepriesen seist du Herr und so weiter. Ich überspringe ein bisschen. In Vers 13 dann, und nun unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Hier wird also nochmal deutlich, dass eben wirklich das ganze Volk freigebig war. Und David ist sozusagen einfach angerührt und sagt, ja, wer bin ich, wer sind wir, dass wir überhaupt in der Lage waren, so freigebig zu sein. Ja, und er formuliert da nochmal eine wichtige Erkenntnis in Bezug auf das Geben. Er sagt zu Gott, denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Wir können also sowieso nur das geben, was wir von Gott vorher wieder bekommen haben. Und deshalb geben wir eben nicht zähneknirschend etwas von dem, was wir im Schweiße unseres Angesichts hart erarbeitet haben und was uns gehört. Nein, wir geben Gott einfach etwas von dem zurück, was eigentlich sowieso ihm gehört, was er uns anvertraut hat, was er uns schenkt. Ja, und ich denke, mit diesem Bewusstsein, ich muss eben nicht was hergeben von dem, was mir gehört, sondern ich gebe einfach was von dem wieder zurück an Gott, was er mir schenkt, dann kann man mit freudigem Herzen geben, oder? So wie es Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Soweit meine Gedanken zu diesem Thema. Ah, da ist noch was drin. Das eigentliche Körbchen steht am Ausgang. Und ja, jetzt dürft ihr wie jeden Sonntag, ja, wenn wir dann fertig sind mit dem Gottesdienst, ihr dürft was reinlegen oder nicht. Jeder, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ihr dürft weiterhin aufs Konto überweisen. Ihr dürft, wie ihr das möchtet, einfach so, wie es Gott euch aufs Herz legt. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen.